Blog ist halt Fire and Forget. Du schreibst es und vergisst es. Und damit kriegst du dauerhaft nicht die Qualitätskriterien von Google gerissen. Du hast öfters mal Success by Accident, aber Fire and Forget. Wohingegen, wenn du sagst, diese 80 Themen, zu denen möchte ich top ranken, die sind gut strukturiert und da sagst, huch, hier bin ich nur auf 5, was kann ich noch nachlegen? Was können wir noch besser machen? Was machen die vier Leute über uns besser? Du managst deinen Content.
1, 2, 3, 4. Ihr habt gefragt, wir antworten. Letztes Jahr, also 2023, war die Episode eine der bestgehörtesten Episoden vom ganzen Jahr. Und wir dachten uns, das machen wir doch nochmal. Wenn es euch gefällt, wir sind nur für euch da, liefern wir euch natürlich auch dieses Jahr einen Ausblick auf SEO 2024. Braucht man das noch? Wie geht das denn? Was müssen wir wissen? Darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt wir? Also das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und ach Sarah, ich freue mich sehr, weil das wird gleich wieder schnell wie schlau und wir brauchen richtig Traktion auf dem Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass wir genau da wieder unseren Wiederholungstäter am Start haben. Nämlich keinen geringeren als eben der Jens Fauldraht. Jens, fantastisch, dass du da bist. Bevor wir ins Thema reinspringen und die Leute frecherweise noch nicht die Episode davor gehört haben oder dich noch unwahrscheinlicherweise nicht kennen, denn du hast in der SEO-Branche eine ungestützte Markenbekanntheit, eigentlich wie das große Limonadengetränk da draußen, Coca-Cola. Von daher stell ich doch gerne mal vor, was machst du eigentlich gerade?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für dieses wirklich schöne Lob. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz so bekannt wie vor 5 Jahren. Ich bin ja etwas ruhiger geworden, aber die Älteren kennen man natürlich noch.
Ja.
Genau, damals. was mache ich? Ich bin einer der Gründer und einer der beiden Geschäftsführer. Wir sind 4 Gründer, 2 Geschäftsführer von GetTraction, war vormals Telekom, da T-Online heißt, und dort damals SEO-Team aufgebaut und dann halt einen Teil der Leute genommen und GetTraction gegründet. Das heißt, wir sind starken Publisher-Fokus, aber nicht nur. Wir haben auch viele bekannte Marken, B2B, SaaS-Leute und ähnliches, sind nicht ganz so stark im E-Commerce, haben auch ein bisschen was, ist aber jetzt nicht unser Mega-Steckenpferd, würde ich sagen, aber das ist das, wo wir herkommen. Wir sind vom Haus aus, also alle Gründer haben ja da studiert, wo ich auch studiert habe. Waren ja Studenten von mir, lustigerweise.
Ja, richtig gut.
Ja, genau. Und wir sind also vom Haus aus alle Informationswissenschaftler, lieben also das ganze Thema Information Architecture wie Hölle. Deswegen sage ich immer, wir sind die SEOs, die es mit der internen Verlinkung hatten, aber die mit der externen, weil das war was, so bei der T-Online nie gebraucht hast und unsere jetzigen Kunden auch nicht brauchen, weil sie halt schon sehr groß sind. Das heißt nicht, dass das Thema unwichtig ist, aber wenn du halt schon
klar
eine Marke bist, die lange vor unserer Geburt schon vorhanden war, dann ist die von sich aus und dann bringen dir 3 Vorn-Dings halt auch wirklich so gar nichts.
Ja, das ist doch gleich mal ein schöner Einstieg. Also ich denke, das Thema der Foren-Links können wir einfach mal so hinten lassen. Welche Themen sollten wir denn im SEO 2024 deiner Ansicht nach, lieber Jens, überhaupt nicht hinten lassen?
Also ich Nummer 1 ist, ich finde 23 hat sich ein bisschen angefühlt wie 2000 oder 2001, als wir noch diese ganzen, wo sich ganze Zeit nichts getan hat, du wirst dich daran erinnern, man hat ganz viel gearbeitet und es hat sich einfach gar nichts getan, dann kam der berühmte Google Dance und alles war anders. Der Google Dance gibt's nicht mehr, dafür gibt's jetzt Update-Time. Passiert auch zwischendrin relativ wenig und dann zum Update gibt's halt so, bam. Also Klassiker, es fühlt sich echt an, wir haben gerade einen Kunden gehabt, da mal ein Jahr lang Sachen aufgeräumt und uns hat sich nichts getan, wirklich gar nichts. Wir müssen auf das richtige Update warten. Und zum Glück war das Vertrauen da und dann zack, bumm, verdoppelt. Und wir reden jetzt nicht von was Kleinem. Irgendwie, weißt du, Sichtbarkeit 20 auf 40 ist dann halt schon mal ein Sprung. Aber es fühlt sich so an wie damals. Es ist halt nicht so dieses, zwischenzeitlich war Google sehr agil. Im Moment ist es so ein bisschen statisch zwischen den Updates. Dafür gibt's halt 3 Updates im Monat oder so.
Ja, aber und wenn wir uns mal psychologisch hinterfragen, Jens, reagierst du noch genauso emotional eben auf eben solche Updates oder bist du da schon ein bisschen abgebrühter und konzentrierst dich eher, wie du schon gesagt hast, auf die eigene Architektur, anstatt dich von Updates tangieren zu lassen? Hat sich da was geändert? Und empfiehlst du da auch ein gewisses Mindset für 2024, was diese Update-Zyklen angeht?
Also ich bin sehr relaxed, was Updates betrifft. Ganz egal, ob sie einem wehtun oder einem gut tun. Ich bin danach immer auf so ein neues Level Playing Field, sagt man da irgendwie, Neudeutsch. Es gibt einfach ein neues Spielfeld danach. Und in dem muss ich mich wieder zurechtfinden. Und wir hatten das, weil wir viele Kunden haben, die auch sehr stark in Discover sind. Und Discover ist viel anfälliger für die Updates. Mit wirklich auch Paniksitzung oder sowas, wo ich sagen kann, Kinders, ja, ich weiß, es tut weh. Aber es gibt keine schnelle Lösung aus der Geschichte. Ich muss auf das nächste Update warten. Wir müssen jetzt in Ruhe darauf hinarbeiten und erstmal viel Data Work machen und gucken, was hat der Google da eigentlich getan? Und ich glaube, das ist das, was uns im letzten Jahr und in den letzten 2 Jahren sehr stark nach vorne gebracht hat, ist, dass wir wahnsinnig viel Datenanalysen machen. Deswegen haben wir hier auch 3 Data Analysten, die da wirklich hardcore drin sind. Wir haben mittlerweile Terabyte GSC-Daten, Discover-Daten runterziehen, die gegen die NLP-API schmeißen, um zu gucken, um was geht's da eigentlich, eigene Kennzahlen entwickelt haben, jetzt für Discover. Also wie lang ist ein Artikel in Discover und wie lang davon hat er Traffic gehabt und all so ein Kram und versuchen, Muster zu erkennen, um zu gucken, was Google da tut. Und an den Mustern zu sagen, was müssen wir denn zukünftig tun, um besser abzuschneiden. Das ist, hat so ein bisschen was von UX oder Conversion Optimierung zu tun. Also wir bilden Hypothesen. Wir haben wahnsinnige Data Tools, um die Hypothesen zu messen und gucken, so schlauer zu werden. Also das ist wieder viel Re-Engineering, wie zu, auch zu Anfangszeiten. Also das ist wahnsinnig viel drin. Und ohne das siehst du ziemlich blind aus. Und ich sage immer, Kinder, ihr müsst jetzt erstmal damit leben. Und jetzt müssen wir erstmal Daten sammeln, analysieren und dann darauf dann wiederum unsere Strategie anpassen.
Google Discover ist ja, wenn wir es jetzt sozusagen aus Endanwendersicht sehen, wenn du dein Handy aufmachst und du hast zum Beispiel die Google-App drauf, dann hast du innerhalb der Google-App wie so eine Startseite, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Artikeln. Je nachdem, das hat so ein bisschen, glaube ich, mit deiner Suchhistorie zu tun, so wo sind deine Interessenschwerpunkte, was targetet dich in Google da? Und dann siehst du da verschiedenstes Zeug von irgendwelchen Fernsehserien, nach denen du mal irgendwie Startdatum gegoogelt hast, gibt's da einen Artikel dazu. Also es ist sehr, sehr contentlastig. Da ist eher wenig produktlastig, sondern tatsächlich so eher so redaktioneller Content, Publisher und sowas.
Wenn du dein Android-Handy hast, und offensichtlich hast du ein iPhone, dann ist es per Default da. Und zwar, wenn du einfach nach rechts wischst, ist der Newsfeed da. Du musst nur nach rechts wischen, das ist der Standard. Da bist du instant drin. Deswegen ist die Nutzung so ultra krass stark.
Ja, das ist sehr, sehr charmant. Absolut, ja.
Wenn du so deine Learnings für Google Discover aus dem letzten Quartal oder im letzten halben Jahr zusammenfassen würdest, für alle da draußen, die eben keinen Data Analyst haben und die einfach dieses Setup-Stand jetzt einfach noch nicht haben. Was sind so die Learnings, die du gezogen hast aus Google Discover im letzten halben Jahr? Was funktioniert besonders gut und womit performst du eher nicht so?
Also, sagen wir mal so, wenn deine, wir müssen 2 Sachen unterscheiden, wenn deine ganzen Trust-Faktoren, WIAT, whatever man es nennen mag, ist mir eigentlich auch total egal, wie man es nennt, wenn die in Ordnung sind, dann funktioniert das noch ähnlich wie vorher. Ich kann Republishing machen, das funktioniert extrem gut, um Artikel länger zu halten. Ich muss mir aber auch viel über dauerhafte Formate, also ich habe ja, also das Problem ist, ich schreibe einen Artikel und so ein Artikel hat halt eine Halbwertszeit von ein paar Tagen. Der muss ja seine komplette Erstellungskosten wieder einspielen und noch Gewinn machen. So, das ist das Spiel. Das heißt, wir überlegen auch viel, wie kann ich einfache Formate fahren? Also es gibt Sachen, die zum Beispiel sehr stabil sind, ist regionaler Content. Also regional, wenn du da irgendwo eine Autorität hast, die ist weit weniger betroffen von Updates, ist natürlich nicht so volumenstark. Nachteil. Aber ich kann einen sehr guten Basistraffic als so ein Verlag reinholen. Problem ist, ich habe dort wahnsinnig viele Kurzmeldungen, die selber nicht so gut wankfähig sind. Und dann kannst du überlegen, du, anstatt dass ich jede einzelne Polizeimeldung reinhaue, mache ich einen Polizeiticker über Krefeld zum Beispiel oder Bielefeld oder Darmstadt, whatever. Also ich ticker die zusammen, weil es das Dokument in sich länger und funktioniert besser. Ich muss die URL brechen, sonst funktioniert es nicht, dass es reinkommt. Also ich muss wirklich die URL jedes Mal ändern bei jedem wichtigen Eintrag. Aber dann habe ich halt auch eine ID, die ich, also wir segmentieren alles auf die ID runter, also Artikel-ID. Und dann kann ich halt auch genau sehen, wie gut funktioniert das. Und dann kann ich auch so Tests fahren, deswegen, wenn ich krasser Aufmacherbilder wäre, versus ein Standardbild, um diesen News-Ticker wieder zu erkennen. Was funktioniert besser? Also beides weiß ich nicht, muss ich da austesten. So, und dann kann man versuchen, günstiger Content zu produzieren, der länger hält. Das ist so eine Geschichte, wo wir uns halt immer stark mit auseinandersetzen. Bei den großen Themen, die sind halt wahnsinnig volatil, da merken wir, dass du halt eine diese Themenautorität haben musst und die behältst du halt nur, wenn Google die Klickhistorie behält. Und das ist ganz schlimm, wenn du jetzt DSDS machst und drauf super und dann hört die Staffel auf und du schreibst nicht mehr drüber und fängst bei der nächsten wieder an, dann fängst du bei null an. Also das darf dir nicht passieren. Du musst das Ding auch zwischendrin covern, auch wenn da nicht so viel Traffic drauf ist, weil sonst verliert Google die Klick-Historie. Ansonsten sind sie genauer geworden. Also das Cover ist eine Zuteilung anhand deiner Interessen. Ist ja. Mhm. Und da hatten wir Ende 2022 einen Riesenboost an Genauigkeit, den du an deinen Kennzahlen festgestellt hast, dass du so Artikel, die so 2-3 Millionen oder 1,5 Millionen Klicks hatten, nicht mehr gibt. Die haben jetzt so 300.000 oder so etwas. Also so, sagen wir es mal so, wenn Google vorher gesagt hat, du hast ein Interesse an Notebook, haben sie jetzt gesagt, okay, du hast Lenovo oder Acer oder MacBook. Also die sind einfach eine Stufe genauer geworden. Und gleichzeitig sind mehr Leute reingekommen. Und wir hatten halt am Ende, also so nach 3-4 Monaten, wo wir uns angepasst haben, den gleichen Traffic wieder, aber mit mehr Artikeln. Und dann bist du wieder beim Organisatorischen, wie schaffe ich es, mehr Content zu erstellen? Zu den gleichen Kosten, weil sonst wird es für dich kein Nullsummenspiel, sondern es wird halt für dich kaufmännisch negativ, obwohl du den gleichen Traffic hast, weil du höhere Kosten hast.
Und jetzt haben wir natürlich einmal so die Verlagsschicksale abgeholt, und wobei du ja auch meintest, gerade Google Discover könnte auch den einen oder anderen Evergreen-Content beherbergen. Das war mal in so einem Off-Gespräch nach der Jubiläumsfeier der 121 Watt an einem der Hotelbars da draußen. Und jetzt aber mal den Bogen zu spannen. Du hast ja auch gesagt, ihr begleitet auch entsprechend größere SaaS-Unternehmen zum Beispiel. Die haben ja jetzt längst nicht so einen Pace, was den Content angeht. Was mich da interessieren würde, wie schafft man denn 2024 dann gerade bei B2B-Unternehmen mit einem SaaS-Modell zum Beispiel eine vernünftige Strategie, dort SEO als Kanal mit zu berücksichtigen?
Ja, das allererste ist, dass man da immer das Thema hat, dass man sagen muss, du, es ist halt kein Reichweitenkanal. Also das ist ja, aber auch das ist jetzt nicht neu. Also das ist ein uraltes Problem, dass die Leute gesagt haben, und da kommen wir gleich zu den Trends hin, du, lass uns einfach unendlich viele Ratgeber machen, und du kennst das so, dann hat man irgendeinen Dienstleister, der macht 15 Artikel und dann werden die immer diffuser und kommen immer weiter weg vom Thema und
dann
denkst du so Kaninchen züchten oder so und weißt gar nicht warum. Und das ist komplett useless, also in jeder Art und Weise, wo wir immer sagen, okay, wenn ich, also nichts gegen guten Ratgeber, ein guter Ratgeber heißt aber, wenn ich dem Artikel eine Story zuordnen kann am Ende des Artikels, weil ich meine, alle SaaS-Sachen sind, die kannst du per Hand machen. Also einen guten Do-it-yourself, weißt du, so machst du es selbst. Und dann übrigens, du kannst so viel Zeit sparen, weil das Modul haben wir bei uns drin. Also wenn du dir diesen Handshake nicht zu einer konkreten Angebot von deinem Produkt machen kannst, dann brauchst du diesen Ratgeberartikel nicht.
Korrekt, ja.
Danke, danke, lieber Jens, danke. Ich finde es so wichtig. So, was willst denn du mit dem Content? Ich habe so oft die Situation, wenn ich in Content-Projekten stecke, dass ganz, ganz tolle Content-Ideen da sind, was aber dann die Frage nicht beantwortet werden kann, so, und warum? Also, was willst du damit erreichen? Jedes Content-Element, das du veröffentlichst, sollte ein Ziel haben. Und dann am Ende sagst du, keine Ahnung, dann ist es halt echt schwierig. Also, da geben wir uns so ein bisschen die Hand, so SEO-Content-Marketing.
Ja,
arbeiten wir, glaube ich, schön zusammen.
Das Toxische ist ja einfach, glaube ich, das Wort Reichweite, weil oft ist SEO dann im Marketing-Mix integriert, und Marketing bedeutet immer erstmal Reichweite, und die ist dann halt oft immer sehr schnell, was ihr beide sagt, im esoterischen Bereich, ne, wenn es nicht innerhalb meiner Wertschöpfung stattfindet. Ne? Also da wäre ich auch mal sehr emotional. Ne? Mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist ja eine Unfallversicherung, die über das Thema Ostereier bemalen kommt. Und das ist halt einfach sehr weit weg von jeglicher Suchintention da draußen. Und
da kommt und als Argument, halt aber wir sind Unfallversicherung. Wenn sich jetzt der Mensch beim Ostereien malen mit seinem Pinsel ins Auge sticht, dann
ist korrekt. Okay.
Das
Das ist schon unfassbar, was man sich dann da einfach für ein Wettbewerbsumfeld macht. Und natürlich hast du oft dann auch wieder diesen Fluch, dass man oft eher aus Markenglück als SEO-Verstand dann doch mal aus Versehen in den Top Ten ist. Und dann kommen besagte Updates, die Jens vorgestellt hat. Und dann wundert man sich, dass man ganz schnell wieder runter ist. Und das ist halt ein großer Fauxpas. Und es sind die gleichen Unternehmen, die sagen, dass sie keine Ressourcen haben. Und ich meine, wir hatten jetzt unserer 15-Jahres-Feier auch ein Panel. Und Jens, da hast du ja auch ganz klar gesagt, solange halt solche schlechten Strategien jetzt auch noch durch KI multipliziert werden. Ich bin gerade sehr stolz auf uns. Wir reden hier jetzt gerade mal eine Viertelstunde und haben noch nicht über KI gesprochen. Jetzt bin ich dran schuld. Das wird jetzt dadurch multipliziert. Ich weiß nicht, das würde mich mal sehr interessieren. Wie weit wurdest du mit diesem Thema auch auf eurer Partner-Kundenseite konfrontiert? Und wie schaffst du dort vernünftige Betroffenheit für das Thema, wie man dort dann auch mit KI umgehen sollte?
Also ich muss sagen, da sind unsere ganzen Kunden sehr pragmatisch. Das ist sehr angenehm an der Stelle. Es gibt sehr viele sinnvolle Anwendungsfälle. Also im Grunde genommen, ganz, wenn du mit externen Textern arbeitest, ist es eigentlich same. Also wenn du die nicht gut briefst, kommt halt Käse zurück. Und wenn du deine KI nicht gut briefst, kommt halt auch Käse zurück. Also das ist alles gut machbar. Wir haben ziemlich viele Shortcuts genommen für einfache Sachen. Geht bis hin zu, dass man sagt, du, Vorschläge, also jetzt auch wieder im Redaktionsworkflow, weißt du, du schreibst einen Artikel, dann sollst du noch irgendwo eine SEO-Zeile und dann bist du eh fertig und bist bauwegen, wenn das Ding dir 3 vorschlägt und du kannst dann daraus irgendeine 4. wirklich gute machen, hilft's. Verstehst du? Also es gibt ganz viele Ecken, wo das hilft oder diese, ach, du weißt das, also für Verlage sind Schlagwortseiten extrem wichtig, wenn du die richtigen hast. Also du brauchst auch da, ich möchte Google immer Signale geben, also dieses i-Thema wird immer stärker werden. Also ich möchte die richtigen Signale geben, welche Themen ich stehe. Ich mache jetzt kein Lexikon auf. Wenn ich ein regionaler Verlag bin, brauche ich keinen Olaf Scholz, und weil da bin ich nicht. Da werde ich auch nie zu stattfinden. Aber ich brauche meinen Bürgermeister vor Ort. Ich brauche die großen Unternehmen vor Ort. Ich brauche die Bekannten vor Ort. Ich brauche die Orte, wo Kriminalität stattfindet, weil es wahnsinnig von Interesse ist und ähnliches. Und wenn ich da immer so einen lustigen Einführungstext, da tun die sich auch immer alle Dings. Und wenn du deswegen nochmal sagst, hier komm, ChatGPT, nimm mal den Einführungstext, das sind die wichtigsten Sucherfragen, bau dir noch rein, mach das Ding aktiv in kurzen Sätzen und sag weitere Infos hier am Ende, dann kriegst du da was raus, was okay ist, also mit dem du sehr gut arbeiten kannst und was auch besser funktioniert. Also da kann man verschiedene Sachen machen an verschiedenen Stellen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich mag es auch als Rechercheinstrument, also wird nicht verteufelt, aber pragmatisch eingesetzt.
Finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Umgang damit, dass wir sind alle ein bisschen, glaube ich, runtergekommen von diesem, wow, wir müssen alle nie wieder arbeiten, das macht alles die KI für uns, yay. Sind wir so ein bisschen runtergekommen, so was so vor einem guten Jahr so stattgefunden hat. Also, okay, wir suchen jetzt die Bereiche, wo wir es besonders sinnvoll und effizient einsetzen können. Wir sagen, da ist eigentlich die menschliche Intelligenz fast schon overpaid für diese Einsätze, und da holen wir uns so ein bisschen Unterstützung von der künstlichen Intelligenz. Jetzt sind wir sehr, sehr viel bei Discover gewesen, aber ich glaube, wir haben ja noch so ein paar mehr Dinge, wo du sagst, habe ich so 2024 ein Gefühl, das wird wichtig werden, was wird strategisch wichtig werden. Was kommt noch, deiner Meinung nach? Also,
zwei Sachen, ich fange mit eins an, weil es zum Thema gerade gut passt, sind die steigenden Qualitätsanforderungen. Und jetzt bitte nicht sagen, Qualität ist super gut, es muss immer im Kontext passen. Wenn ich ein Boulevardmagazin bin, dann schreibe ich da keinen Pulitzerpreisverdächtigen Artikel, sondern ich muss halt das Thema gut treffen. Das Spannende bei diesen Qualitätsfaktoren, dass wahnsinnig viele von denen, auch kommen wir wieder, fühlt sich an wie Google Dance, domain-spezifisch sind oder auf eine Property bezogen sind und gar nicht auf den einzelnen Artikel. Warum? Weil es Statistik, also ist Statistik, und ich habe auf einzelnen Artikeln meistens oder auf einer einzelnen Produktdetailseite viel zu wenig Signale, um schlecht von gut unterscheiden zu können. Die sind einfach zu random, zu wenig Statistik gewinnt über die große Zahl. Und deswegen muss ich auf meiner Domain so wahnsinnig aufpassen, dass ich am Thema bleibe. Auch das, wenn ich jetzt ausfranze, woher soll ich eine Autorität zum Eiermalen haben als Versicherung? Keine Ahnung. Dann funktionieren die Sachen nicht. Je mehr ich drauf habe, die nicht funktionieren, desto mehr gefährde das meine Sachen, die gut funktionieren. Und da muss ich, also das wird immer stellzeitig sagen, wo ist meine Nische, wo ist meine Kompetenz? Und auf der bleibe ich auch, und die baue ich kontinuierlich um. Ich habe also lieber 50 oder 100 Artikel, die ich dafür dreimal im Jahr updaten kann, weil ich immer mehr Geld in dieses Piece reinstecken kann. Ich kann auch ein Video dazu drehen. Ich kann auch irgendeine schöne Schemazeichnung machen, wie irgendwas zusammenhängt, wenn es irgendwo ist. Und werde damit dann auch für alle anderen nicht mehr einholbar, weil die mit der Ersterstellung gleich so einen riesen Schritt gehen müssen, den sie sich dann quasi nicht trauen. Und ich bleib eng am Thema. Also dieses, ich habe keinen Schrott auf meiner Domain. Und ich mache keinen Schrott auf meiner Domain. Und ich, das, glaube ich, wird wesentlich wichtiger als 2023 war und damals schon extrem wichtig gesehen. Das Zweite, und da, Entschuldigung.
Ich wollte gerne einmal noch kurz eine Frage stellen. Und zwar, wie schätzt du es ein, gibt es deiner Ansicht nach da draußen Unternehmen, wo du sagst, du kannst dir diesen ganzen Rat, das ganze Ratgeberthema sparen. Also das ist so, ich habe so das Gefühl, das sehe ich im Content Marketing häufig, dass die alle so einen Druck verspüren. Die sitzen bei mir im Content Marketing Seminar und sagen, ich habe gehört, ich muss Content machen, das brauche ich für Google. Wie geht denn das? Wie mache ich das? Was mache ich jetzt für Google? Und dann ist so eine Getriebenheit von dem gehört haben, Content brauchst du, sonst kannst du dein Ranking eh vergessen. Das ist vor allem für die ganzen B2Bler da draußen. Die sitzen oft bei mir so ein bisschen panisch und wissen überhaupt nicht, wie sie es jetzt angehen sollen. Wie ist so deine Einschätzung? Du hast ja schon gesagt, lieber hohe Qualität, nah am Thema, weniger ist mehr, wenn es gut passt. Gibt es Cases, wo du sagst, hey, da brauchst du nicht weniger ist mehr, sondern nix ist mehr in dem Fall?
Genau. Ich würde mit Ratgebern immer am Ende kommen, um das ganz klar zu sagen, weil es gibt viele Sachen, die wesentlich conversionstärker sind. Weit weniger Traffic, aber aufgrund der wesentlich stärkeren Conversion. So. Klassiker, den man sagen kann, Anwendungsfälle, weißt du? Software für XYZ. Was Leute suchen, wenn sie kaufen wollen. Also je näher ich am im Funnel bin am Kauf, desto eher möchte ich dahin. So, die brauche ich auch als allererstes für meine SEA-Kampagnen und sonstigen. Also die würde ich halt richtig gut machen. Da ist mir oft zu viel Gedöns drauf. Dann so etwas, ich habe immer Wettbewerber, mich versus den anderen. Oder Wechsel von. Das sind alles Sachen, die sind nicht wahnsinnig stark, aber die sind sehr stark. Das sind alle Leute, die sind wechselwillig, die will ich einsammeln, die will ich zuerst haben. Das ist weit weniger Volumen, aber viel, viel höher bei allem, was Conversion. Wenn ich das alles abgegrast habe und die gut sind und die alle fliegen, dann kann ich in Ratgeber reingehen. Und zwar, indem man, wie gesagt, die Probleme, zu denen ich auch entsprechend die Lösung anzubieten habe. Und dann bitte, bitte, bitte nicht blocken, sondern in einer guten Struktur, sich eine Struktur überlegen, in welchem Unterverzeichnis was liegt, wie das ineinander greift, weil dann habe ich die Synergien zu meinen Social-Media-Leuten und zum SEA, weil ich halt sagen kann, die ganzen Leute da hinten, die haben alle das Problem. Alle diese Artikel zahlen auf das Modul ein bei mir. Und dafür kann ich ein eigenes Werbemittel machen und die kann ich alle remarken, weil die sind etwas weit weg, die sind noch am Informieren. Das heißt, die muss ich später weiter bestrahlen. Also die Conversion ist weit besser, als wenn ich Standardkäse schreibe, aber die ist natürlich weit weg von irgendwie 3-4%, bis wenn du so eins hinkriegst, dann bist du schon wirklich gut 1-2. Wir haben viele mit 0,00, weil die halt über sonst was schreiben. Aber ich kann die Leute halt wiederfinden. Ich weiß, das sind die Menschen, die gerade das Problem haben. Und die kann ich dann richtig schön verfolgen, wenn ich die URLs richtig gut targeten kann.
Ja, absolut. Und ich finde auch den Aspekt super wichtig, dass man sich da im wahrsten Sinne des Wortes nicht verbloggen darf, weil nicht nur, was mir immer wieder auffällt, dass Blogs oder auch Ratgeber sehr ehrenamtlich aufgesetzt sind, ohne irgendwelche Transaktionstreiber, die halt es irgendwie schaffen, die Leute weiter abzuholen in diesem Status, wo sie sich gerade befinden. Und wir haben halt bei einem Blog, wenn er nicht sauber strukturiert ist, immer das Problem, dass sich die Beiträge, je älter sie werden, wegarchivieren und somit halt unwichtiger werden. Und das sehe ich halt auch, Sarah, was du da ansprichst, ist auch wieder ein hochemotionaler Punkt, weil oft ist ja auch das Argument, ja, der Wettbewerb hat doch auch einen Blog, einen Ratgeber, wie auch immer. Das ist oft so der einzige Treiber da draußen. Und dann wird es halt ganz schnell zu einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und deswegen, Jens, vielen, vielen Dank nochmal für diesen Impuls. Finde ich mega wichtig.
Vor allem ich würde da gerne eine Sache tun, Jens, da würde ich noch gerne hinzufügen. Sie sind jetzt voll in meinem Emotionsthema drin. Was finde ich da draußen klar sein muss, ist, kein Mensch geht auf einen Unternehmensblog und liest sich die letzten 30 Artikel durch.
Ach so.
Das heißt, das ist so eine Wahrnehmung, die ich oft habe, wo dann auch sehr viel Design reingesteckt wird in diese Blog-Übersicht und die müssen wir magazinischer und die müssen wir relaunchen. Da geht kein Mensch drauf. Du gehst doch nicht auf irgendwie auf die Seite von Nivea und liest dir deren letzten 30 Blogartikel durch. Das macht niemand. Die Wege sind halt auch nicht über den Blog. Deswegen brauchst du nicht einen Blog schreiben. Den Blog kannst du machen, wenn du irgendwie ein Travel-Experte bist, der eine große Community hat, die dich verfolgt, wie du über die Welt reist. Das ist so, was ich sage, ja, okay, da habe ich maybe ein Ding für so ein schönes Blog-Design, aber alles andere, das sind nicht die Wege. So, jetzt bin ich durch. Patrick, ich glaube, oder Jens, du wolltest
ganz kurz sagen, Blog ist halt Fire and Forget. Du schreibst und vergisst es. Und damit kriegst du dauerhaft nicht die Qualitätskriterien von Google gerissen. Du hast öfters mal Success by Accident, aber fire and forget. Wohingegen, wenn du sagst, diese 80 Themen, zu denen möchte ich top ranken, die sind gut strukturiert und da sagst, huch, hier bin ich nur auf 5, was kann ich noch nachlegen? Was kann man noch besser machen? Was machen die vier Leute über uns besser? Du managst deinen Content. Blog ist fire and forget.
Mhm. Schön, finde ich gut. Gefällt mir. So. Ja. Aber ich bin ja dazwischen gefahren. Du wolltest noch was Zweites. Du hast gesagt, und zweitens, genau, und dann sind wir davon galoppiert.
Genau, es gibt, ja. Es gibt das große Elefant, der da im Raum steht. Das ist Google SGE, was ich übrigens eine absolut bescheuerte Abkürzung finde, weil es gibt halt nur eine SGE und die spielt am Main. Da ist ja so ein Thema, damit habe ich mich noch nicht so, also ich habe jetzt nicht die ganzen Screenshots, wie sieht das Ding aus oder sonst wo aus. Wir wissen, Klar. dass Google irgendwie an etwas arbeitet. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, das, was wir jetzt sehen, ist nicht das, was kommen wird, weil viel zu wenig Werbefläche aktuell drin ist. Also, und dann würden sie sich selber in den Fuß schießen. Das können sie nicht tun.
Für alle, ganz kurz einmal dazwischen, für alle, die es nicht gehört haben, das ist quasi Googles Projekt, in der Suche mit Hilfe von KI eigene Antworten zu produzieren. Das ist das Google SGE, wovon der Jens spricht.
Genau. So. Wir haben ja auch dankenswerterweise festgestellt, nachdem ja Bing dann deine Search quasi KI enhanced hat, dass es ihnen genau gar nichts gebracht hat, was mehr Nutzer betrifft. Dementsprechend glaube ich, ist der Druck auch gerade ein bisschen raus, einen Schnellschuss zu machen. Und wie gesagt, das wäre eh schwer gewesen, wenn sie nicht das gleiche Geld verdienen. Ja. Nichtsdestotrotz sieht man beim SGE das wahnsinnig, also bei dem jetzigen Sieben, das man sieht mit diesen Produkten, die eingebunden sind, dass in dem Bereich wahrscheinlich das ganze Thema Feeden an Google, was wir, das kann man ja auch haben mit User, also wie kann ich Informationen schneller an Google ranfeeden und welcher Qualität, sehr, sehr wichtig werden würde, wenn sie es irgendwann mal ausrollen. Das Zweite aber ist, und da haben wir letztens eine spannende Diskussion gehabt, dass ja auch Google irgendwie so ein bisschen den Hang hat zu sagen, guck mal, wenn du, ich bin mir nicht sicher, in Deutschland, da haben sie relativ wenig Durchdringung mit diesem Google Pay, also ich kenne sehr wenige, aber dass du sagst hier, du kannst direkt aus der SERP das Ding in so einen übergreifenden Warenkorb, dann legst du dir 5 Sachen zusammen, drückst bestellen und der Kram wird dir halt dann von 5 verschiedenen Händlern geliefert. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so sehr im E-Commerce drin. Und ich kenne ja auch viele Leute, die Amazon Dropshipping machen und da ganz glücklich sind und für die wäre es das was. Aber jeder, der eine Marke ist, für den ist ja tödlich, weil ich sehe mich ja gar nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Kontakt zu den Leuten. Ich kann keine Retention machen, nichts. Also ich bin einfach nur noch Paketpacker. So, mir persönlich wäre das zu wenig, weil ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, es gibt viele, die damit sehr erfolgreich auf Amazon geworden sind. Aber ich sehe das ein bisschen kritisch. Deswegen weiß ich nicht, ob da jeder drauf Bock hat. Das Zweite ist, wenn sie zu viele Antworten geben, ist die Frage, warum man den Content liefern sollte. Also das Ganze ist halt immer noch eine Symbiose. Und wenn ich keinen Traffic rüber bekomme, warum sollte ich teilnehmen bei allen, die jetzt keinen direkten Abverkauf hinten dran haben? Deswegen bin ich da noch, es ist mir alles noch nicht so ausgegoren, was alle Sachen betrifft. Aber sie arbeiten dran, das heißt, es wird auf irgendeine Art und Weise auf uns zukommen. Aber ich bin noch nicht hart drin, mich mit dazu bewegen. Ich glaube auch nicht an das, was ich jetzt sehe, dass es kommt.
Aber gibt es so eine kleine Quintessenz, weil ihr seid ja sehr tief in der Medienverlagsbranche verankert und wir reden hier wirklich über informellen Content, der ja dort dann auch gesammelt, aggregiert wird. Und dann sind wir auch wieder, glaube ich, sehr schnell beim Leistungsschutzrecht, was ja auch schon vor Jahren durchs entsprechend initiiert wurde. Gibt es dort noch irgendwie eine Art Haltung, die man diesem Thema gegenübertritt? Also wie entwickelt sich dann gerade die Suche für die Verlagsbranche?
Das Spannende ist, dass halt einfach das Cover wesentlich stärker ist.
Okay.
Also du bist so bei, im Schnitt, also wir haben erfolgreich und weniger, im Schnitt bist du bei 65% Traffic aus dem Google-Kosmos, der Google Discover ist. Dann kommt Google News und Google Organic, also sozusagen.
Ja.
Also das ist einfach der größere Part Kuchen. Das heißt, sich dann da rauszunehmen, würde einem wehtun. Das Zweite ist, Google macht ja so eine Art Appeasement-Politik gegenüber Verlagen. Also, ja. Weil du kannst ja da in dieser Search-Konsole sagen, ich hätte gern Geld für meinen Traffic und dann kriegst du von denen ja monatlich einen Scheck geschickt. Wenn man Verlag ist, also wer es nicht ist, wird den Button nicht sehen, aber sonst ist einfach so, hier runterladen, PDF ausfüllen und du kriegst viele tausend Euro um die Ohren gehauen, um wahrscheinlich da auch ein bisschen gegenzusteuern. Ist aber auch zu wenig und groß, also wenn die gar keinen Klick mehr bekommen würden.
Klar.
So, und aber auch die ganzen Ratgeber-Leute, also die Leute, weißt du, warum sollte ich da sein, wenn Leute nicht zu mir kommen? Ich habe nicht mehr einen Branding-Effekt, den ja sonst immer erzählt wird. Weißt du? Also du hast gar nichts mehr. Also Google lebt davon. Also der Deal war, Traffic zu dir zu bringen. Deswegen sind wir alle da. Wenn sie das nicht mehr machen, warum soll ich da stattfinden? Und dann geht ihr Geschäft dahin. Weil sie haben ja selber den Kram nicht. Sondern ja, richtig. Können sie sich DPA lizenzieren und ähnliches, aber das ist halt auch grundboring an der Stelle. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, scheint mir alles noch nicht ganz ausgegoren zu sein. Ich kann aber noch nicht sagen, wo es hingeht. Ich sehe nur, das, was ich jetzt sehe, daran glaube ich noch nicht.
Ja. Sarah, wie ist das denn bei dir gerade im Content-Marketing? Wirst du da schon irgendwie aktiv von den Firmen drauf angesprochen? Also gibt es perspektivisch überhaupt noch dann die informationsgetriebene Suche oder also wie kann man da bestmöglich eine Content-Marketing-Strategie drauf aufbauen?
Tatsächlich ist das noch ganz, ganz weit weg. Da sind ganz, ganz viele im Content-Marketing haben immer noch zu Recht mit den Geburtswehen zu kämpfen. Also Nutzerzentrierung, Nutzerorientierung. Was bedeutet guter Content? Wie strukturiere ich guten Content? Ganz, ganz viele, die ich sehe und die ich begleite in Content-Projekten, stecken immer noch, Gott sei Dank oder endlich, besser gesagt, nicht immer noch, sondern endlich, in so Grundlagenarbeit. Die ja, wir können ja so viel wie wir wollen über SEO 2024 reden.
Ganz genau.
Wenn du 2023 immer noch nicht aufgewacht bist und deine Arbeit richtig machst, dann wirst du mit all dem, was der Jens jetzt gerade so sagt, worauf er seine Pferdchen setzen würde, wirst du keinen Erfolg haben. Und das finde ich ganz, ganz schön zu sehen, dass da immer mehr Bewusstsein auch kommt. Ich muss die Basics richtig machen.
Ja, aber
es bringt nichts. Ja, absolut, Jens, hau rein.
Es ist ja noch viel schlimmer. Also was mir immer wehtut, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt ordentlicher Kaufmann. Weißt du, ich muss Rechnungen stellen, dafür möchte ich einen guten Job machen und ich möchte auch nicht schlecht bezahlt werden. Also wenn hier Leute ankommen und sagen, hier so irgendwie 650, sage ich, okay, klar, komm, Schelle, mein Freund. Meine Leute sind ja alle studiert und verdienen gutes Geld, also tut mir leid, du erwartest auch gute Arbeit. Also ist jetzt nicht, dass wir hier Samariter sind, aber wenn du dann drin bist, bei irgendwelchen Leuten, die so in diesem Content-Marketing rumtun, also gerade jetzt große Unternehmen oder so etwas, und du siehst, das sind schlaue Firmen, also die haben eine saugeile Logistik, die haben super tolle Leute, aber das Marketing hängt so seitlich immer irgendwie als komisches Ding darum. Und dann gehen die dorthin und dann werden die von so technischen Dienstleistern, die ihre Webseiten aufsetzen, so dermaßen ausgenommen. Und du sitzt immer da und sagst, das kann doch nicht wahr sein. Also allererstens, das, was wir da anfordern, ist in 5 Minuten gemacht, das weiß jeder, der ein WordPress in der Hand hat. Dann haben die natürlich dort dann irgendeinen Schlag mich tot von irgendwem und da kostet der Entwickler am Tag doppelt so viel wie wir, der aber irgendwie leider seine Schuhe nicht zubinden kann. Und dann passieren die absurdesten Dinge, wo du dann immer da sitzt und sagst, sag mal, boah, aber und dann guckst du es an, dann sind es immer so große Firmen, es sind Webagenturen, die gehören so riesig, die gehören so irgendwie die dritte Tochter von IBM und du weißt schon genau, oh Gott, hier wird der deutsche Mittelstand aber so richtig böse abgezockt. Und das nervt mich wie Hölle. Und das ist jetzt schon seit bestimmt, also seitdem ich den Job mache da und man, da kriegst du immer so eine Krawatte.
Ja, total.
Also, du kannst es nicht erklären, weil du gehst sonst, sie haben schon 10 Jahre Geschäftsbeziehung, du kannst nicht hingehen, du sitzt immer da. Und wenn ich immer dort sage, wir müssen das nicht, so können wir nicht, die haben eine höhere Credibility, aber die machen durch. Ich so, ja, aber die sind halt 8 Jahre länger da als wir. Wir können die nicht anzählen, weil wir es ihnen nicht sauber erklären können.
Ich zeige ja solche Negativanekdoten, aber auch natürlich positive Beispiele gerne in meinen Vorträgen. Und bei negativen kommt genau diese Frage, also warum ist das denn so? Und ich kann es ja auch nicht beantworten. Ich setze immer nur den Hut ab vor dem Vertrieb für solche Ressourcen, die dann da aktiviert werden, aber alles andere dann schon wieder nicht. Und das ist halt einfach ein Zustand, wo ich dann mal sage, hey Leute, dann seht es zumindest als Motivator, dass eure Daseinsberechtigung sich gerade auch im Wert verdoppelt bis verdreifacht hat, was dieses Wissen angeht. Und man kann ja all diese komplexen, verrannten Budgets und Konstrukte an Architekturen nur in Frage stellen. Und das ist auch etwas, was ich auch noch mitgeben möchte. Und ich weiß nicht, Jens, wie du das siehst, aber wir sehen es ja auch bei den Werbeanzeigenmanagern, bei Meta, bei Google, die sagen einfach, ey, die Menschheit kann keine Werbeanzeigen schalten, deswegen machen wir das einfach alles für euch. Gebt uns eine URL, den Rest machen wir. Und so ähnlich sehe ich auch, dass Google komplett kapituliert hat und gesagt, im Jahre 2023, die Menschheit kriegt es nicht hin, ein vernünftiges Content-Management-System aufzusetzen oder vernünftige Shop-Systeme aufzusetzen. Das heißt, was ich halt auch wahrnehme, dass gerade, du hast ja auch dann die WEE-Formel entsprechend angesprochen, was einfach die Markenautorität auch angeht, genauso aber auch das Nutzungsverhalten vom Suchergebnis auf die Landingpage und im besten Fall ohne zurückzukommen, was halt immer gewichtiger wird, auch gegenüber den Backlinks zum Beispiel natürlich, weil einfach die Technik nicht gerettet werden kann da draußen.
Und genau, aber da sieht man halt, wie weit vorne wir noch immer den. Und das ist halt so absurd, weil wenn du auf einer Seite mit Fragen arbeitest, die überlegen, wie teuer frontisiere ich das? Also es ist da wichtig, also das ist ein Kernfaktor. Und dann anderen, da werden da Gelder und du denkst dir so, oh Gott, was macht ihr denn da? Das ist... Und wir sind ja immer bei unseren Kunden direkt im Anforderungsmanagement drin. Wir hängen immer in den Ticketsystemen und dann antworten die, und dann denkt dann die Leute, sag mal, hat der irgendwas studiert da beim Antwort? Was schreibt der denn da? Also das...
Aber was ist denn da, Jens, für 2024 da die Rettung? Geht es da, einen T-Shape-Online-Marketer hinzustellen, MWD, der wirklich dann seine Säule im Search-Bereich hat, um das so ein bisschen bändigen zu können? Oder SEO by Default unternehmensweit so als Treiber in die Hinterköpfe zu installieren? Wie kriegen wir das halt gelöst?
Genau, so wichtig möchte ich der SEO gar nicht nehmen, es betrifft alles. Also wir sind ja nur ein Stakeholder, der antwortet, betrifft die anderen ja genauso. Du hast relativ oft dann Frustrationen in den Unternehmen und die wissen nicht, wie sie nach oben an C-Level reporten sollen, dass die gerade ab... Also die wissen das auch, also unsere Ansprechpartner, auf denen wir auf einem Level sind, die sind nicht doof, aber in den Unternehmen nie. Also so... Du kriegst es aber schwer erklärt, weißt du, weil von dem hat man auch das LKW-Steuersystem und deswegen macht er auch das Content Management. Du denkst dir so, okay, warum? was fehlt, ist ein richtiges, also das ist etwas, was auf C oder C-1-Ebene fehlt, wie teuer etwas sein kann und wie einfach eigentlich Sachen sind. Weil das sind Leute, sind irgendwelche oft gestandene Ingenieure und die wissen, dass Sachen kompliziert sind. Das Internet ist auch kompliziert, aber das Internet ist nicht kompliziert. Es ist einfach. Und wenn ich hier mal einen kleinen Bug reinbaue, dann habe ich in 2 Minuten den auch wieder ausgebaut, wenn ich agil bin. Also dieses ganze Agile. Also es fehlen gute Projektmanager, die ein halbtechnisches Verständnis haben und den Leuten, halb heißt wirklich, die müssen nicht coden können, die müssen
klar, sagen alles
können,
gut, ja.
Was du gerade reinmachst, ist mal eine 10er-Potenz schlicht zu aufwendig. Das muss einfacher gehen.
Absolut.
Weil mein Sohn das auch macht. Ja. Zu Hause, weißt du, für seine World of Warcraft-Freunde oder whatever es heute gerade irgendwie ist, keine Ahnung, ich bin da leider nicht mehr so.
Ja, Minecraft-Server einfach aufsetzen und pflegen. Ja, absolut, ja, ganz genau. Ja, und das ist halt einfach unfassbar und da bin ich halt auch immer sehr, sehr relativ, wenn es auch um das Thema KI geht und Sarah, du hast es ja auch angesagt gerade, es ist ja noch lange nicht angekommen, ne? Und wir reden noch über ganz andere Themen als autonomes Autofahren, weil halt parallel immer noch PowerPoint abstürzt, so, ne? Also das ist halt alles so unfassbar, ne? Und ich liebe ja auch diese Diskrepanz, dass man halt Firmen begleitet, die in Nanobereichen mit Mikroskopie und AI arbeiten und die Website ist nicht barrierefrei. Also da kommt ja noch so viel auf uns zu und wahrscheinlich, wenn das alles geschafft ist, gibt es das Format Webseite auch dann gar nicht mehr. Also deswegen, also Jens, ganz, ganz lieben Dank für diese sehr schön pragmatischen, wenn nicht sogar schon auf Analysebasis gefertigten Trends für nächstes Jahr, auch gerade mit Google Discover in deinem Bereich natürlich Hauptprotagonist in meiner Wahrnehmung da draußen, oft noch gar nicht auf dem Schirm, wahrscheinlich auch, weil die meisten Leute im Marketing Apple-User sind und dort eben nicht diesen Feed haben. Von daher super spannend. Und Sarah, was macht das denn für dich und dein Content Marketing 24? Und damit gebe ich dann auch in die Fazitrunde. Von daher, ich bin wieder schlauer, Jens. Ganz lieben Dank.
Genau. Denk dran, du hast richtig gesagt. Entschuldigung, ganz kurz. Evergreen geht super in Discover. Man muss nur wissen, wie. Dann geht super und Produkte gehen auch super gut. Also eine der meistklickten Arten von Content Pieces sind, was ist gerade Angebote bei Aldi und Lidl? Und
ja, verrückt.
Kannst du ja richtig geiles Content-Commerce machen, indem du sagst, guck mal hier, das E-Bike bei eBay und hier gibt's übrigens bei Amazon etc. pp. eigentlich die besseren für weniger. Und zack, bumm. Also das lässt sich auch saugeil monetarisieren. Also Discover ist ein schönes Spiel.
Was ich mitnehme auf jeden Fall, ist, und ich habe morgen Seminar, morgen und übermorgen habe ich Seminar und ich werde auf jeden Fall das mitnehmen, was der Jens gesagt hat. So, Leute, macht den Trash weg. Hört auf, Content machen. Ich meine, nicht nur, dass ich das selber schon immer sage, aber ich finde das schön, dass ich jetzt quasi einen Zitatgeber habe, der meine Theorie stützt, der sagt, konzentriert euch auf das, wofür ihr Experte seid. Ihr seid, es gibt Themen, die sind großartig, die findet deine Zielgruppe großartig, aber du musst Experte sein, damit du drüber schreiben solltest. Und wenn du nicht Experte bist, dann schreib nicht drüber, weil dann ist das, du hast eh keine Chance. Wenn du nicht Experte bist, da gibt's da draußen Experten, die sind ganz sicher vor dir mit diesem Thema. Das heißt, ich höre jetzt auf zu ranten. Ich sag vielen Dank, Jens, dass ich dieses Zitat jetzt dann mitnehmen kann. Der Jens hat das auch gesagt.
Genau.
Nicht nur die Sarah, sondern auch der Jens sagt's.
Unterschreib alle eine Petition und, einfach, ja.
Und die zeige ich dann jedes Mal im Seminar.
Ein Punkt habe ich noch, der mich auch schon lange wundert. Aber der vielleicht zu deinen Seminarteilnehmern. Hast du Freiberufler in deinem Seminar, die woanders schreiben?
Tatsächlich.
Okay. Wenig. Okay, sag dem bitte mal Folgendes, und das ist ganz, ganz wichtig, und das irritiert mich auch sehr bei den Verlagen, weil da immer viele Leute sagen mit ihren, also du weißt auch, Autorenseiten etc., da sind immer die Autoren nicht so hinterher, wir sind hinterher. Problem ist, Google versucht ja zu erkennen, welche Leute das sind. Das kann ich sehr schön machen über Schema.org, dass ich sagen kann, das ist mein Autor. Und hier übrigens mit Same As, kann ich halt sagen, wo der noch überall Autor ist. Also ich kann jetzt von dem einen Unternehmensblog sagen, da drüben ist er auch Autor und da ist er auch Autor, wenn er immer zu den gleichen Sachen schreibt. Das führt zusammen. Also wir haben Kunden, die haben so dieses ganze Thema Produktvergleich und die hat sich extra ganz teure Autoren hochgeholt, die alle schon bekannt waren. Also die einen hatten einen riesengroßen Do-It-Yourself-Kanal in YouTube, riesengroß, okay, aber 15.000, 20.000, das ist schon was, weißt du, Abonnenten gehabt. Die Dinger sind viel besser geflogen, als wenn die irgendeiner schreibt. Wir sehen das, wenn wir ein bisschen anonymisiert Autoren auswerten. Ich darf den Namen nicht mit DSGVO, bam, sofort tot, aber man kann es so über gehasht mal kurz machen oder danach löschen, damit man nicht weiter rauskommt. Das sieht man. Also man sieht diesen Unterschied. Und für jeden, der freiberuflich, kann ich nur sagen, guck, dass es eine Autorenbox gibt, wenn er doch 4, 5, 6 macht und sag denen bitte, sie sollen im Same As auf die anderen verlinken, damit deine ganzen Autorenboxen zusammengezogen werden, also deine ganzen Autorenprofile, sehr die cool. du überall hast. Das tut dem einen nicht weh, es tut aber allen am Ende besser.
Richtig gut, richtig, richtig gut. Ja.
Sehr cool. Super Praxistipp nochmal, so zum Schluss. Genau. Also ich sag vielen Dank und Jens, du bist so im Flow gerade. Ich gebe an dich für die letzten Worte dieses Talks, würde ich sagen.
Das ist natürlich schön, weil ich gerade fertig gewesen. Aber ganz gut, ich meine, es kommt 2024.
Ja, einer geht noch.
Da sagen wir, was soll man da sagen, es geht, also es kann nur besser werden. Also, the sky is the limit.
Sagt Jens Fauldraht beim 121 Stunden Talk.